Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.
Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu einer wieder neuen Folge von Goldboden, dem Podcast von Handwerk BW. Heute habe ich endlich einen Malermeister zu Gast. Auch eine Premiere hier bei uns im Studio. Er kommt aus Esslingen bei Stuttgart. Er ist 37 Jahre alt und das ist jetzt alles vielleicht noch nicht so besonders, aber wir haben ihn kennengelernt als einen Gewinner, als Landessieger beim Handwerkspreis der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Und so sind wir auf ihn gekommen, haben ihn direkt angesprochen, heute mal zu uns zu kommen und natürlich mit ihm darüber zu sprechen, wie er zum Malerberuf gekommen ist und wie er sich in einer Zeit, in der sich manche vielleicht ja mehr als früher fragen, soll ich mich wirklich selbstständig machen, wieso er in dieser Zeit gegründet hat. Und ich bin wirklich gespannt wie ein Flitzebogen auf unser Gespräch. Herzlich willkommen erstmal, Emanuel Eduardo.
Hallo, danke schön für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Erzähl uns, was es mit diesem Preis auf sich hat. Also du hast einen Betrieb mit ein paar Leuten, du gehst deinem Geschäft nach und plötzlich steht man auf so einer Bühne und wird ausgezeichnet von der Bürgschaftsbank Baden-Württemberg. Wie ging das?
Ich bin angesprochen worden, so hey, wir haben hier einen Preis, den wir mit den ganzen Neugründern gerne vergeben möchten und mach dir darüber mal Gedanken, habe ich getan, was gehört dazu, was muss ich mitbringen und aus dem Grund dachte ich einfach so, okay gut, mein Betrieb steht dementsprechend da und ich möchte ja was verändern, ich möchte auch das zeigen, was alles möglich ist. Und dann hat es tatsächlich für den Landesmeister oder Landessieger hat's gereicht.
Du warst also in Kontakt mit der Bürgschaftsbank und wurdest auch von denen in deiner Gründungsphase beraten. Insofern kannte man dich dort.
Ja, ja, auf jeden Fall. Da gab es vorher Gespräche auch und einfach so aus Unsicherheit, kann ich das, möchte ich das? Ich komme da nicht aus irgendeinem finanziellen Background, wo ich sagen kann, so ich brauche niemand, sondern ich habe dann schon Hilfe benötigt. Die gab es natürlich finanziell, aber auch wirklich mit sehr, sehr viel Wissen und mit sehr, sehr viel Lob und Tadel. Und und jetzt haben wir das Ergebnis und jetzt stehen wir hier.
Das heißt, wer mit leeren Taschen gründen will und dann bei seiner Hausbank nicht sofort die Säcke voller Geld hinterhergeworfen bekommt, der kann bei nicht nur bei den Handwerkskammern, bei den Fachverbänden, sondern auch bei der Bürgschaftsbank gut Beratung bekommen, ne?
Das auf jeden Fall. Mhm. Also ganz leere Taschen waren es nicht. Also man muss zumindest mal einen dementsprechenden Plan mitbringen, einen dementsprechenden Businessplan, dass die auch sehen können, so okay gut, lohnt sich das mit dem?
Mhm. Und weißt du, warum du nachher zu den Siegern gehört hast in diesem Handwerkspreis?
Naja, es gab einen Bewerber und ich war der Sieger. Nee, so ganz war es nicht.
Das glaube ich nicht.
Also ich habe oder versuche wirklich vieles so zu machen, dass es einfach neu ist, innovativ ist. Ich habe bei mir sogar noch dieses, mein Azubi noch mit dabei gehabt oder mit dabei, der aus einem Risikogebiet kam und ich habe ihn eingestellt, weil es auch für mich ein Thema ist, wo ich sage, so, okay, ich möchte helfen, ich möchte da einfach vorantreiben. Er ist aus Gambia. Das war ein Thema und dann war es natürlich auch so, okay gut, wie steht der Betrieb denn da? Mhm. Ist er wirklich preiswürdig auch?
Okay, das ist ja dann eindeutig zu deinen Gunsten ausgegangen. Du stichst also heraus als Gründer im Handwerk. Du hast eben schon über deinen Background gesprochen. Jetzt, wenn man deinen Namen hört, Emanuel Eduardo, das klingt ja fast wie ein Künstlername. Aber deine Wurzeln liegen auch woanders. Du bist in Afrika geboren und vielleicht kannst du dazu etwas erzählen. Wieso dürfen wir dich jetzt hier als Malermeister in Baden-Württemberg haben?
Wir sind damals als Flüchtlinge aus Angola gekommen, 89 in Deutschland, beziehungsweise in Berlin gelandet noch. Ich war im Förderverein in Heubach damals, im Ostalbkreis und mir war das immer zu wenig, nur irgendwie zu pauken oder dann irgendwann mal am Schreibtisch zu sitzen. Und da war für mich einfach das Thema, ich wollte was Handwerkliches machen. Und so ehrlich muss ich sein, ich habe mich als Elektriker beworben, ich habe die Realschule habe ich gemacht. Und das war als Elektriker damals nicht genug, wofür ich heute dankbar bin. Und dann bin ich bei dem Maler gelandet und konnte mich dann verwirklichen.
Und das tust du ja auf eine wirklich sehr, sehr kreative und ästhetische und auch da wieder herausstechende Art. Also insofern kann ich die Preisjury im Nachhinein sehr, sehr gut verstehen. Ich habe hier deinen Werbeflyer, es ist mehr als ein Flyer, es ist wirklich eine edle Broschüre in der Hand. Und da schreibst du über deine Firma, die sich nennt Manufaktur Emanuel Eduardo, Malermeister und Gestalter. Und darunter dann das Motto: angenehm anders als alle anderen. Das musst du erklären. Wieso bist du anders und angenehm anders als alle?
Ich versuche natürlich eine Marke zu werden. Ne? Mich gibt es als Unternehmen jetzt fast 4 Jahre. Und da will man erstmal hervorstechen. Also ich als naturell, wenn man mich sieht, dunkelhäutig, schwäbisch. Ich hoffe, das hört man.
Ja.
Und der Punkt war wirklich so, okay, gut, ich habe viele, viele Malerbetriebe gesehen und erlebt und wollte einfach mit einem Slogan vorangehen oder Slogan für mich aufmerksam machen, wo ich sage so, hey, was tun wir denn anders? Wie sind wir denn angenehm? Wie vollziehen wir uns der Arbeit? Wie gehen wir an die Arbeit ran? Wie treten wir an die Menschen ran, um überhaupt dann den Auftrag zu bekommen oder überhaupt ein Gespräch zu bekommen? Also einfach in erster Linie aufzufallen, ist sowohl, also meistens positiv aufgefallen, der Spruch. Gab aber auch schon Leute, die gesagt haben, so ja, bisschen arg arrogant.
Okay, ja, weil man sich abgrenzt, ne, von den allen anderen. Aber es ist ja auch ein hehrer Anspruch. Ich meine, das muss man ja jeden Tag erfüllen, ne? Angenehm anders. Und ich habe gehört, dass du auch, wenn du Kunden kennenlernst, dass du sie wirklich ein bisschen intensiver lesen möchtest, um zu sehen, was ist das jetzt für ein Typ? Wie machst du das? Also legt man sich bei dir dann erstmal auf die Psycho-Couch oder wie lernst du deine Kunden kennen?
Couch ist es nicht. Bei mir ist es tatsächlich im Büro oder im Showroom ist es ein Tischtennistisch. Mhm. Der natürlich auch nicht die Größe hat wie ein normaler Tischtennistisch, sondern es ist wirklich eine Miniaturform.
Ah.
Und da werden Dinge aber auch ausgehandelt. Also wenn jetzt ein Kunde kommt und einen Wunsch hat, sage ich ja gar kein Thema, dann spielen wir drum. Und wenn
ich will 10% Rabatt, okay, genau, wenn du gewinnst.
Genau, also das ist auch schon mit einem Mitarbeiter passiert oder auch mit meinem Medienmensch, dem Raphael. Der war schon stundenlang da und okay, hat stundenlang verloren.
Also. Das heißt, du schaffst einfach auch eine persönliche Beziehung erstmal. Und wenn man dann sagt, jetzt hat man schon eine Erfahrung jenseits des klassisch Geschäftlichen und Fachlichen, dann arbeitet es sich auch mit mehr Spaß oder nachher tatsächlich mit einer Lösungsorientierung, wenn es auch mal Probleme gibt. Das finde ich spannend. Wie bist du denn darauf gekommen, das so zu machen?
Ich bin ja schon ein paar Tage alt und habe schon einfach viele Geschäfte erlebt, wie die ablaufen. Und es war mir immer zu stur. Das war mir immer zu steif. Und das ist so, ich bin so nicht. Ich bin eigentlich, auch wenn man es mir nicht ansieht, bin ich schon ziemlich deutsch. Mhm. Und aber das ist mir dann zu deutsch. Ne? Also wir wollen Geschäfte machen, gar kein Thema. Aber für mich war es einfach so, hey, duzen am besten Fall. Aber ich kann auch straight Business machen, dass man sagt, okay, gut, wir spielen kein Tischtennis, wir setzen uns hin, wir gehen knallhart die Fakten durch, wir gehen knallhart die Zahlen durch. Aber am Ende des Tages wollen wir ja alle das Gleiche. Und für mich ist das Gleiche erstmal runterkommen, locker sein und dann können wir Geschäfte machen.
Und man verbringt so viel Zeit mit der Arbeit, ne? Genau. Dann sollte es ja nicht allzu anstrengend und tatsächlich steif und vielleicht sogar schwierig bis kriegerisch sein. Du hast davon gesprochen, dass du schon eine ganze Menge Erfahrungen gesammelt hast. Es ging ja nicht so straight von der Malerlehre dann jetzt in die Unternehmereigenschaft. Ne? Du hast schon so ein paar Schleifen gedreht.
Mein Vater hat mich mehr oder weniger gezwungen. Der sagt zu mir so, hey Junge, mach deinen Meister. Wir werden das mit den Kosten, wenn wir schon schaukeln. Und haben wir hinbekommen. Mein Dad hat wirklich richtig Gas gegeben. Also da hat die Familie wirklich geblutet, ja, dass ich da irgendwie der Älteste dann wirklich da was reißt in der Familie und habe dann meinen Meister gemacht.
Und bist dann aber erstmal nicht im Handwerk geblieben, sondern in andere, also verwandte Bereiche gegangen.
Ja, ich bin dann, weil ich dachte, durch die Meisterschule, da kamen immer Referenten und hatten immer einen ganz tollen Job, haben erklärt und gemacht und getan, was sie so machen. Es waren Vertriebler, es waren Vorführmeister und dann hat man sich halt gedacht, so, boah, geil, genau das möchte ich auch machen. Schön auf der faulen Haut. Man fährt, man hockt sich in ein Auto rein und fährt dann von A nach B, ein paar Kunden bequatschen und dann ist gut. So war die Vorstellung. Dann war es so, dass wir, dass ich dann in den Vertrieb gegangen bin tatsächlich. Hab dann den Vertriebsinnendienst gemacht, war Vorführmeister. Hab dann den Vertriebsaußendienst gemacht, eine ganze Zeit lang. Und daher auch die wirklich viele Einblicke in viele Malerbetriebe. Und hab dann irgendwann, den Vertrieb nicht mehr lieben gelernt, sondern da waren ein paar Komponenten, ein paar Personen, die dann nicht so gut waren für mich oder wo ich vielleicht einfach auch zu ehrlich war und das hat nicht mehr gepasst, dass ich dann gesagt habe, so, okay, was mache ich jetzt? Und habe mich dann entschieden, mich selbstständig zu machen.
Und wenn du jetzt sagst, also ich bin ja so, wie ich bin und zwar auch sehr deutsch, aber dann ist doch irgendwie dieser Vorsatz auch, das Ganze ein bisschen lockerer anzugehen. Heißt das, dass du dich jetzt nach wie vielen Jahren bist du jetzt selbstständig?
Im Oktober wären es 4 volle Jahre.
4 volle Jahre. Da kann man ja schon eine Zwischenbilanz ziehen, würdest du sagen, ich kann mich in dieser Selbstständigkeit selbst verwirklichen auch?
Absolut. Absolut. Also ich kann es wirklich nur jedem empfehlen, der die Idee hat. Die Idee wurde von mir wurde dann später bekräftigt, wirklich als ich mit den Banken gesprochen habe, weil ich mit meinen Freunden gesprochen habe. Ich kann die Dinge, die ich dann immer hier und da bemängelt habe, konnte ich dann so umsetzen, wo ich sage, so, okay, gut, jetzt bin ich am Drücker und ich entscheide, wie man das macht.
Wir erleben ja ganz oft, dass wenn wir auf den Meisterfeiern von den Handwerkskammern sind und dann einzelne Meisterabsolventen dann fragen, und was machst du jetzt, machst du dich selbstständig, übernimmst du einen Betrieb oder so, dass wirklich eine ganze Reihe mittlerweile sagen, nee, das tue ich mir nicht mehr an, das ist mir zu viel bürokratischer Aufwand und das ganze Gedöns mit den Mitarbeitern und was die alle wollen und bis man die mal gefunden hat, Fachkräftemangel etc. Sind das alles Themen, die dich nicht belasten?
Doch. Weil ich es extrem schade finde. Wirklich jetzt so nach den 4 Jahren, nach der ganzen Zeit, vor allem ich hatte ja selber in der Gründungszeit, im Januar habe ich mir Gedanken gemacht, im Februar habe ich dann den Entschluss gefasst und im Oktober habe ich dann wirklich gesagt, oder habe ich dann das Ganze angemeldet. Vorher habe ich wirklich mit sämtlichen Lieferanten, mit hier Marketing, dies, das, habe ich wirklich vieles, vieles vorbereitet. Den Jungs und Mädels, die starten möchten, ich glaube, die werden nicht richtig abgeholt. Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Die werden nicht richtig abgeholt von der Schule, weil die Schule hat die Zeit nicht dazu. Vielleicht braucht man dann nochmal den einen oder anderen Referenten. Also ich bin an der Meisterschule in Stuttgart, bin ich selber immer wieder mal als Referent da, um genau davon zu erzählen, wie es denn bei mir war. Um da einfach auch wirklich den einen oder anderen anzuschubsen. Das ist wirklich so ein Punkt, wo ich sage, das ist extrem wichtig, weil sie nicht wissen, was. Dann kommt die Komponente, so, okay, und wenn sie sich selbstständig machen wollen, ja, Mitarbeiter, die sagen, nein. Erstmal alleine und dann mal gucken, was geht. Und dann ist das Thema so, okay, geldtechnisch, die haben keine Lust, zur Bank zu rennen. Kann ich auch verstehen, weil bei der Bank sitzt vielleicht, oder meistens, so war es zumindest mal, irgendeiner mit einem Anzug, der die Idee nicht sieht, der das nicht fühlt, der da irgendwie auch keine Wirtschaftlichkeit darin sieht.
Ja.
Aber diese Sachen muss man den Jungs und Mädels wirklich, du bist fertig mit deinem Meister, da muss wirklich jede gerade Handwerk bewegen. Man muss auf die zugehen, muss den Paket schnüren und sagen, hey Leute, das und das habt ihr eine Möglichkeit. Und wie ihr das nachher macht, ist völlig egal. Aber es ist schade, dass sie es nicht tun, weil sie einfach diese Angst haben.
Das heißt, du würdest sagen, allen, die in der Meisterschule sind und die jetzt eher so diesen riesigen Berg sehen und sagen, nee, da lasse ich mich lieber mit einem Meistertitel nachher anstellen, bevor ich mein eigener Chef werde, denen würdest du sagen, stopp, es gibt Wege und Möglichkeiten, lasst euch helfen. Und danach wird es einfach ganz cool, so wie bei mir.
Ja. Weil die Frage ist immer, was wollen wir? Wir agieren ja sehr oft einfach aus Angst heraus oder aus Mangel. So geht es mir teilweise immer noch zu gewissen Themen. Ja, gar keine Frage. Natürlich sage ich auch so, hey, wenn es möglich ist, lasst euch 1-2 Jahre irgendwo anstellen, dass ihr einfach noch was anderes gesehen habt, dass ihr da einfach nicht gleich ins kalte Wasser geworfen werdet. Aber ansonsten, ganz klar, Bein in die Hand nehmen und losrennen. Und es gibt genug Betriebe und ich denke auch, die Community wird immer größer und stärker, die sich gerne diese Leute annehmen. Die einfach sagen so, klar, lauf mit, wenn du Fragen hast, ruf an, melde dich, egal auf welchem Wege, mach was, wir sind für dich da und wir geben dir auch die Auskunft.
Als du dann nicht mehr nur One-Man-Show sein wolltest, sondern dann auch Unterstützung brauchtest, wie findet man als junger Unternehmensgründer im Handwerk dann Mitarbeiter in Zeiten des Fachkräftebedarfs? Wie hast du es gemacht?
Netzwerk, ganz viel. Da hilft es komischerweise, dass man früher in vielen Sportvereinen oder auf irgendwelchen Partys irgendwelche Leute kennengelernt hat. Also wirklich Wahnsinn. Ich hab zum Beispiel, will ich jetzt ganz kurz den Azubi, den habe ich über die Joblinge bekommen. Also sprich, wir haben uns mal getroffen auf einer Messe, auf einer Azubi-Messe, waren die Joblinge da, haben mich angequatscht, hey, so und so sieht's aus, ist so, alles klar. Mit denen bin ich immer noch regelmäßig in Kontakt, da kommen Praktikanten. Vielleicht ist immer wieder einer dabei, der es wirklich machen möchte. Dann mit einem war ich auf der Meisterschule, auch das war wieder ein Netzwerk. Die eine kannte ich schon seit, ja, gefühlt jetzt seit 2010 oder so, die Sabrina. Und da war es einfach so, ich habe es dann angesprochen, so, hey, wie sieht's aus? Hast du Bock? Ich habe den und den Betrieb, ich habe das und das vor. Soll alles nach und nach wachsen und dann habe ich auch aktiv angesprochen. Aber auch genau momentan ist es der Punkt, man sucht und schaut nach den Leuten, dann spricht man auch teilweise die Leute an. Heute Morgen sind mir zwei Mal entgegengelaufen, da habe ich die Firma gelesen, habe ich es einfach mal gelassen. Okay. Aber die waren wirklich mit Potenzial, aber ansonsten ansprechen auch aktiv.
Ganz am Anfang hast du kurz von deinem Azubi gesprochen, der aus Gambia zu dir gekommen ist, jetzt im ersten Lehrjahr ist. Auch wir bei Handwerk BW haben ja einen großen Fokus jetzt auf das Thema Zuzug aus dem Ausland in die Ausbildung, also dass wir zum Beispiel junge Inder und Inderinnen bekommen, die jetzt im Metzgerhandwerk, im Bauhandwerk tätig werden. Wie war das für dich mit diesem Einstellungsprozess, also denjenigen hier hinholen und dann wirklich unter Vertrag nehmen können? War das leicht? Gesichtsausdruck sagt anderes.
Der Gesichtsausdruck, der Azubi ist ein super, super lieber Kerl und sehr bemüht und er ist auch schon ein paar Tage älter, ist jetzt mittlerweile 30. Der Einstieg war super, da muss ich wieder die Joblinge erwähnen. Und wirklich sehr loben, weil die alles vorbereitet haben. Die haben alles an Unterlagen vorbereitet. Die haben mir auch ganz klar gesagt, so, hey, pass auf, wenn wir das machen, der Junge braucht eine Ausbildungsduldung. Heißt, Ausbildungsvertrag, dann darf er da bleiben. Und das war glücklich, weil diese Behördengänge, das ist die reinste Katastrophe. Also ich möchte nicht immer irgendjemand bashen oder so, die machen auch bloß ihre Arbeit und vor allem auch ist es so erschwert für die, weil die Jungs und Mädels teilweise auch nicht mal die Sprache sprechen und Formulare, ganz im Ernst, das musste ich früher für meine Eltern machen, die verstehe ich heute nicht ganz. Also die Wege wurden mir wirklich geebnet, glücklicherweise. Ich habe jetzt neulich einen aus meinem Dorf kennengelernt, der auch diese Begleitung macht. Also es gibt wirklich viele Organisationen, die sich wirklich sehr stark darum bemühen und das sind wir wirklich, oder vor allem ich, sehr, sehr dankbar dafür. Aber ansonsten ist es wirklich schwer, mit diesen Unterlagen, diesen Herangehensweisen und diesen Zeiten auch das hinzubekommen.
Das heißt, auch das ist jetzt kein Spaziergang, so eine Einstellung aus dem Ausland, aber du würdest auch hier wieder sagen, wie bei der Gründung, es gibt Hilfe, man muss sich da halt auf den Weg machen und es erstmal tief im Herzen wollen, ne? Dass man auch Menschen da eine Chance gibt. Also ohne die Motivation von dir als Chef geht es dann natürlich nicht.
Ja, aber ich denke, jeder Chef hat auch noch jeder will ja irgendwie ein Stück weit, entweder das heißt wachsen oder das heißt einfach Leuten die Möglichkeit geben, den Job auszuüben. Wir beschweren uns alle über Fachkräftemangel, aber die meisten von denen, die beschweren sich, dass sie nicht, oder beschweren sich nicht, sondern die sagen, die wollen nicht ausbilden, weil es zu anstrengend ist. Ja. Man muss ganz klar wissen, ja klar, es ist eine andere Mentalität, ja, man muss darauf einlassen, oder wenn man darauf keinen Bock hat, als ältere Person, sage ich jetzt mal, dann muss man sich halt einen Meister holen, der sich dann damit rumschlägt. Mhm. Also okay. Möglichkeiten gibt es genug.
Finde ich eine gute Einstellung, von nichts kommt nichts, gilt auch für Chefs, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Nicht nur für die Stifte.
Ja, also es ist, und wenn es halt mal heißt, dass man einmal im halben Jahr oder im Jahr dann mit denen dann auf die, ja, auf die Partymeile muss, dann ist es eben so, ja, aber die Leute wollen ja nicht nur zum Arbeiten und ihr Geld bekommen, sondern die wollen ja auch wirklich, es ist, eine Firma ist immer eine gewisse Familie, ja, mhm. Und da gehört auch sowas dazu und da gehört auch Arbeit dazu, dass man für Mama und Papa oder für die Kinder dann in dem Fall einfach ein bisschen mehr macht als nur Gehalt bezahlen.
Mhm. Reden wir mal über die Arbeit. Was macht ihr so im Betrieb oder was machst du auch vielleicht am liebsten? Was sind deine Herzensprojekte oder wo jubelst du innerlich, wenn Kunden auf dich zukommen?
Worauf ich noch mehr hinarbeite, sind natürlich Kreativtechniken, also wirklich Gestaltung, Innenraum. Nicht nur ein Zimmer, sondern wirklich ganzheitlich Wohnungen, Häuser, Konzepte erstellen und wirklich durchzugehen, okay, worauf hat diejenige Lust? Aber wie so oft, die Leute haben immer Lust auf das Teuerste, aber passt halt nicht rein. Ne? Also diese Beratung finde ich immer sehr, sehr spannend, macht auch Spaß, also wirklich am meisten Spaß, den Leuten aber auch davon zu überzeugen, was zu ihnen passt oder was zur Wohnung passt.
Ja, und wer, wenn nicht ihr, wäre dafür die richtigen Berater? Manchmal finde ich es schade, dass Goldboden nur ein Podcast ist, weil gerade bei der Antwort hätte ich gerne dein Gesicht gezeigt, wie du strahlst, wie die Augen strahlen, wenn du davon berichtest, wie du deinen Kunden auch mutig oder Mut machst, kreativ mit dir zusammen zu sein. Wie denkst du übers Image auch deines Berufes? Weil eigentlich bist du ja der perfekte Repräsentant, wie man glücklich werden kann als Malermeister. Das würden ja vielleicht, wenn man 10 Leute auf der Einkaufsstraße fragt, nicht alle sagen. Ne? Ja klar, das ist ein Beruf zum Glücklichwerden.
Ja, absolut. Also es ist wirklich ein Beruf zum Glücklichwerden, weil man kann ausprobieren und man kann Reize schaffen. Das kann man. Man kann in gewisser Weise an die Grenzen gehen, man kann sich kreativ austoben und kann am Ende sagen, so, okay gut, wenn es mir nicht passt, dann ich gehe doch nachher wieder. Also ich bleibe da nicht, aber wir haben wirklich die Möglichkeit, dass wir in so vielen Wohnungen, Häusern sind, dass wir sagen können, so hey, wir können uns jedes Mal neu selbst verwirklichen. So gehe ich auch mit meinen Mitarbeitern die ganze Sache, so hey, bearbeitet die Sachen so, als ob das euer Zuhause ist. Ich berate so, als ob ich das für mich selber machen würde. Natürlich geht es nachher um 1-2 Nuancen, Farbnuancen, hoch oder runter. Aber am Ende des Tages, wenn die Kunden sagen, okay, Eduardo, wir wollen das Ding verkaufen, ich liebe gern, weil ich habe es schon vorbereitet.
Sehr gut. Vielleicht auch kurz vor Schluss nochmal so ein bisschen Lifehack für die Berufskollegen. Was würdest du denen, die schon im Malerhandwerk tätig sind, raten nach dem Motto, macht mal mehr dieses und jenes? Und was wäre vielleicht der Lifehack für welche, die kurz vor einer Gründung stehen oder sich mit dem Gedanken tragen?
Für die Berufskollegen, das war ja der Grund, wieso ich mich selbstständig gemacht habe und wieso ich dann das anders mache. Da beziehe ich das ganz kurz auf mein Showroom. Der Showroom habe ich gemacht gehabt aus dem einfachen Grund. Wir können nicht immer da sein, wir möchten aber immer den Kunden bei uns haben. Ne? Den irgendwo hinschicken funktioniert nicht, deswegen habe ich den Showroom so gemacht. Ich habe 9 Meter Fensterfront. Ich kann auf den Bahamas sein beispielsweise und der Kunde kann kommen, steht vor der Tür, hey Emanuel, ich bin da, ich mache ihm die Tür auf, egal von wo, ich mache ihm das Licht an, er kann reinkommen, er kann sich umschauen, er kann sich einen Sekt nehmen, er kann sich einen Kaffee machen, er kann sich einfach komplett fallen lassen für sich.
Selbst wenn du nicht da bist?
Selbst wenn ich nicht, also gerade wenn ich nicht da bin. Also wirklich, wirklich war es für mich so wichtig, so hey, er soll sich selber entfalten und man muss oder man kann vor allem das digital alles steuern. Ich mache ihm die Tür auf, ich mache ihm Licht an und er kann sich umschauen und hat kein Palaver um sich rum, ja, gefällt Ihnen das? Kann ich Ihnen das noch zeigen? Nein, man schaut sich einfach alleine um. Und ich glaube, das ist, was den meisten Menschen einfach fehlt, dass sie nachher die Oberflächen sich anschauen können und dann selber beurteilen können, was möchte ich. Und das war wirklich auch ein großer Grund, wieso das angenehm anders als alle anderen, um da einfach nochmal das zu unterstreichen. Für die ganzen Neuen, ja, ausprobieren. Also, was kann ich tun, wie kann ich den Leuten gefallen? Also, ja, gefallen klingt jetzt ein bisschen komisch, aber erstmal die sich selbst verwirklichen. Ja, selber mal ein gewisses Standing zu haben, seine Arbeit abzuliefern und dafür zu stehen, ich möchte für diese Arbeit das Geld haben. Mhm. Warum? Spielt doch keine Rolle. Da gehe ich nicht nach Tabellen XY oder da gehe ich nicht, ja, mein Kollege verdient das oder der verdient das. Spielt keine Rolle. Wenn du 30 oder dafür haben willst, kriegst du 30. Wenn du 60 oder 80 haben willst, kriegst du das auch. Aber du musst erstmal hinstehen können und sagen können, so, ja, ich bin der und das kann ich und das möchte ich liefern. Und dann wächst es Stück für Stück. Also ein gesundes Selbstvertrauen.
Ein sehr schöner Appell. Also das gefällt mir sehr gut. Emanuel, wir haben zum Schluss von Goldboden immer so ein kleines Spiel. Das nennen wir entweder oder.
Okay.
Ich gebe dir Begriffspaare und du sagst relativ spontan, welcher der beiden Begriffe dir mehr zusagt. Aus welchen Gründen auch immer.
Okay.
Und dann versuchen wir da nochmal so eine letzte Kurve zu machen und dich kennenzulernen und im Gedächtnis zu behalten. Okay? Bist du bereit? Super. Erste entweder oder Frage. Büro oder Baustelle? Kannst du dich nicht entscheiden?
Baustelle.
Okay. Warum hast du gezögert? Magst du Büro?
Wir sind gerade in einem Prozess und da gehe ich jetzt mehr und mehr ins Büro.
Okay.
Und momentan ist es noch die Baustelle, aber es soll zum Büro werden.
Okay. Du willst als Chef auch mehr am als im Unternehmen arbeiten.
Genau.
Okay.
Genau.
Sehr gut.
Das ist Ziel.
Nächste Frage. Farbenfrohe Tapete oder weiße Wand, Raufaser?
Farbenfroh, ganz klar.
Das habe ich mir schon gedacht. Und unser letztes Pärchen. Lieber verkaufen oder gestalten?
Schwer. Okay. Letztendlich verkaufen wir ja immer. Ne? Wir verkaufen uns, die Gestaltung.
Also ich finde das ein gutes Friedensangebot für diese Entweder-Oder-Frage, dass du sagst, ich verkaufe meine Gestaltung.
Ja, genau. Dankeschön.
Wunderbar. Emanuel Eduardo, Malermeister, Unternehmer aus Esslingen mit seiner Manufaktur, der angenehm andere Maler. Und ich wünsche dir das, was du dir für deine Unternehmerschaft vorgenommen hast. Ich weiß nicht, ob es unbedingt das Wachstum ist, die Verdopplung deiner Mannschaft oder Verdreifachung. Auf jeden Fall, dass du möglichst an vielen Feierabenden sagen kannst, das, was ich heute getan habe, das hat Spaß gemacht, das hat Sinn gemacht.
Absolut.
Und da drücke ich dir einfach fest die Daumen. Klasse, dass du so ein guter Repräsentant bist. Du standst auf der Bühne als Landessieger im Bürgschaftsbank-Handwerkspreis. Und einfach toi, 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 danke, dass du hier bei uns im Studio warst.
Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank.
Und ich sage auch natürlich nochmal wieder Dank an die Kollegen in der Redaktion. Das Gespräch vorbereitet und die Aufzeichnung begleitet technisch hat natürlich wieder Giovanni Di Gregorio. Ich sage bis zum nächsten Mal. In den Shownotes seht ihr auch ein paar Infos nochmal zu Emanuel. Und natürlich auch die Links zu unseren Social-Media-Kanälen, in denen wir immer ankündigen, was es so als nächste Folgen gibt. Und ein paar haben wir ja auch schon im Archiv, die sich immer noch zum Nachhören lohnen. Also bis zum nächsten Mal. Ich bin Peter Haas. Das war's.
Goldboden, der Podcast vom Handwerk BW.